Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Gespräch. Mein Name ist Delia Emmerich und mein Studiogast heißt Mirjam Löwen. Herzlich willkommen, Mirjam.
Dankeschön, hallo.
Mirjam, du hast ein Buch geschrieben, Mutig und stark, meine Schwester Ellie heißt das. Und du erzählst in dem Buch die Geschichte deiner sehr kranken Schwester, die früh verstorben ist, was das auch mit dir und mit deinem Glauben an Gott gemacht hat. Ellies Krankheitsgeschichte hat kein Happy End und eine Geschichte ist dadurch auch keine leichte. Und doch hast du dem Buch einen sehr positiven Titel gegeben, stark und mutig. Erklär doch mal, wie bist du darauf gekommen?
Ja, der Titel war tatsächlich für mich ganz wichtig und ich hatte ein bisschen Angst, dass wenn ich einen Verlag finde, dass der nachher den Titel ändern möchte, weil der mir so am Herzen lag. Das basiert einmal auf dem Lieblingsbibelvers von meiner Schwester Ellie und zwar Josua 1, Vers 9. Sei mutig und stark und lass dich durch nichts erschrecken. Das war einfach ihr, dadurch, dass sie Dinge so oft wiederholt hat, war das auch unser täglich Brot und wir haben diesen
Bibelvers. Sie hat Dinge wiederholt durch ihre Krankheit.
Ja, genau. Oder? Sie hatte ein kaputtes Kurzzeitgedächtnis und hat deswegen alles sehr, sehr, sehr häufig wiederholt. Unter anderem halt Sachen, die ihr wichtig waren, natürlich, wie diesen Bibelvers. Und es war gleichermaßen schön wie nervig, weil es halt wirklich anstrengend war, wenn man das immer und immer hört. Aber es gehörte so sehr zu ihr. Und wir können es heute bis also immer noch alle in der gleichen Betonung aufsagen, wie sie es gemacht hat. Da sind wir immer noch sehr verbunden mit diesem Bibelvers. Aber es ist nicht nur das. Es ist tatsächlich auch ihre Geschichte, die ich unter diesen Titel stellen kann, wie sie mit den Dingen umgegangen ist, die ihr passiert sind. Das ist absolut ein würdiger Titel für ihren ganzen Weg. Es beschreibt tatsächlich auch ein bisschen ihren Charakter. Also sie war eine sehr, sehr taffe, sehr mutige junge Teenagerin, als sie dann auch krank geworden ist. Und sie hat sich dadurch echt ausgezeichnet, durch so ein ja, recht taffes Wesen. Das ist schon, passt schon sehr gut zu ihr.
Ja, wie das genau kam, dass sie krank geworden ist, darüber sprechen wir später noch ein bisschen. Ich würde gerne ganz am Anfang anfangen, ja. Bei deiner Kindheit.
Ach, okay.
Wie war das? Wie sieht deine Kindheitsfamilie aus?
Richtig schön. In einer wunderschönen, ruhigen Siedlung mit einem tollen Haus direkt am Wald. Wir haben immer gelacht, wir sind so Waldmenschen. Ich habe eigentlich meine ganze Kindheit im Wald verbracht. Barfuß durch die Blätter laufen und so. Das war richtig, richtig schön. Sehr behütet und sehr beschützt. Ich bin die jüngste von 5 Geschwistern, auch mit ein bisschen Abstand. Und in unserer Straße wohnten lauter Cousins und Cousinen. Und es war ein richtig, richtig schönes, vertrautes Leben irgendwie. Es war so sehr, sehr selig, möchte ich mal sagen. Also wirklich schön.
Wie war dann deine Schwester Ellie vom Alter her eingeordnet? Du hast gesagt, ihr wart mehrere Kinder.
Genau. Also ich habe eine älteste Schwester, die ist 10 Jahre älter. Dann kommen 2 Brüder und dann kam meine Schwester Ellie. Und 5 Jahre später ich. Die sind alle so 4 sehr nah hintereinander. Und ich kam mit ein bisschen Verspätung noch dazu. Deswegen gab es da so einen kleinen Altersunterschied.
Das heißt, genau. Du hast dann wahrscheinlich auch als Kind einfach sehr viel noch mitbekommen, weil du noch im Haus warst, nehme ich an.
Genau so kann man sich das ganz gut eigentlich vorstellen. Ich war halt, habe alles aus der Perspektive der Jüngeren immer erlebt oder mitbekommen. Ne?
Wer war denn Ellie für dich als Mädchen? Wie war sie so? Du hast schon ein bisschen erzählt vom Titel her, auch durch die Krankheit, aber bevor die Krankheit war, wie war sie?
Also ich habe unfassbar zu ihr aufgeschaut. Ich weiß nicht warum, aber sie hatte für mich so eine fesselnde Faszination. Ich fand sie ganz, ganz besonders. Jetzt, als das Buch herauskam, dann habe ich von Leuten, die in ihrem Alter waren und aus ihrer, die mit ihr halt Zeit verbracht haben, die waren so ein bisschen lustig, wie deine Wahrnehmung von ihr war. Da habe ich gedacht, ja, aber es ist ja ein subjektives Buch. Es ist ja wirklich meine Wahrnehmung und ich fand sie unglaublich stark und sie hatte so kühne Bewegungen und hatte irgendwie so viel Eindruck auf ihr Umfeld gemacht. Also ich fand sie sehr, sehr besonders irgendwie und hatte einerseits immer total, ich wollte sein wie sie. Ich habe halt wirklich so ganz klassisch als kleine Schwester zu ihr aufgeschaut. Und auf der anderen Seite hatte ich ein bisschen Angst vor ihr, weil sie halt eben so heftig war. Sie hat sich einfach selber ihre Wackelzähne immer gezogen. Da wird sie nie jetzt irgendwie meinen Vater für rufen oder so. Und ich stand mal einmal daneben und dann hatte ich doch ein bisschen Angst, glaube ich. Ich fand sie dann doch ein bisschen unheimlich manchmal. Einfach, weil sie so unfassbar kühn und
so unerschrocken.
Ja, unerschrocken ist ein schönes Wort, ja.
Ja, sehr das besonders
trifft, das
klingt
total,
das auf jeden
ja.
Fall. Deine Familie ist ja auch eine besondere Familie in dem Sinne, dass dein Papa Pastor ist und ihr eine gläubige Familie seid, du damit aufgewachsen bist. Welche Rolle hat denn der Glaube für Ellie gespielt?
Ehrlich gesagt gibt es manchmal Fragen, die würde ich ihr auch gerne nochmal stellen, weil ich weiß ja nur irgendwie, wir sind alle gleich aufgewachsen. Unser Papa war halt lange Pastor, so Gemeindegründung war auch ein Thema und Kirche und Glaube war ganz, ganz wichtig für uns alle, so würde ich es sagen. Wir sind alle ja auch eigentlich gleich erzogen worden oder herangewachsen. Und ich glaube, dass es für Elli genauso war oder ganz ähnlich, weil wir waren alle auch sehr, sehr verwurzelt in der Kirche und in dem Kirchengeschehen und ich glaube, das war für sie ähnlich, aber das könnte ich gar nicht so hundertprozentig sagen, wie viel das für sie ausgemacht hat.
Aber es war schon so sichtbar, auch durch den Bibelvers alleine, ja, den natürlich. Sie immer so wiederholt hat.
Genau, genau.
Eines Tages hat sich bei Elli ja was verändert. Wie fing das an? Wie alt war sie da?
Das war kurz vor ihrem 15. Geburtstag und ich war da noch 9. Dann saßen wir abends bei uns im Wohnzimmer. Und ich habe Playmobil gespielt irgendwie am Boden oder so, war da ganz vertieft. Und sie hatte ein Buch gerade gelesen, hatte die Beine so angewinkelt. Und dann hat sie plötzlich gefragt, was ist heute eigentlich für ein Tag? Und dann bin ich aufgestanden und wollte halt nachgucken, weil jüngere Schwester halt, dann wird man ein bisschen gescheucht. Und dann bin ich zurückgekommen und hatte ihr das gesagt. Es war der 11. Oktober, glaube ich. Und dann, weiß ich nicht, ob das 2 Minuten später war, dann fragte sie direkt wieder, was ist heute eigentlich für ein Tag? Und ich war ganz irritiert und dadurch, dass sie halt auch ein recht lustiger Mensch war, aber dabei selber nicht so sehr gelacht hat, so diese Art von Humor, wo man selber recht ernst bleibt, aber total, also viel Humor hat, habe ich gedacht, ist sie vielleicht gerade lustig, aber es war halt ja eigentlich nicht so lustig. Ja, und dann war ich ganz irritiert und habe es dann nochmal beantwortet und dann vergingen ein paar Sekunden und sie fragte schon wieder, was ist heute eigentlich für ein Tag? Und das war so eine ganz komische Stimmung im Zimmer, weil ich das Gefühl hatte, oh nein, irgendwas stimmt gerade nicht. Und ja, so hat es sich dann auch bestätigt am nächsten Tag und dann kamen dann ein paar Untersuchungen, weil sie selber an dem Abend gemerkt hat, es ist irgendwas nicht in Ordnung, hat dann auch ganz doll angefangen zu weinen.
Das heißt, ihr seid dann zum Arzt gegangen am nächsten Tag?
Ja, genau. Wie war das? Genau, wir sind dann zum Arzt gegangen, also meine Eltern sind morgens mit ihr dann zum Arzt gefahren, der hat sie dann weitergeschickt, ich glaube direkt zum Neurologen. Ja, und dann gab es eigentlich für eine Woche später dann direkt die Einweisung ins Krankenhaus, aber so weit kam es nicht mal, weil es ihr vorher schon so schlecht ging. Einen Morgen lag sie im Zimmer und konnte sich gar nicht mehr bewegen, also das ging dann alles ganz, ganz, ganz schnell. Und dieser eine Abend, weil es halt irgendwie gefühlt an diesem Abend alles losging, deswegen ist diese Frage, was ist heute eigentlich für ein Tag, hat ganz viel Gewicht. Und und dann ging es auch direkt weiter. Sie hatte 2 Hirnhautentzündungen und von da an ging es dann eigentlich steil bergab und auch richtig schnell vorwärts.
Wie sind denn deine Eltern damals damit umgegangen? Das muss ja unglaublich schlimm und auch ein Schock für die ganze Familie sein, für deine Eltern. Mhm. Wie hast du das wahrgenommen? Wie sind die damit umgegangen?
Ich würde sagen, mit sehr viel Mut. Also das war ehrlich gesagt ja auch für keinen von uns tatsächlich so, dass wir dachten, wir lassen uns auf das ein, was wir am Ende jetzt wissen, worauf wir uns eingelassen haben, sondern man dachte, okay, heftig, da kommt jetzt eine Herausforderung und der stellen wir uns natürlich ganz mutig und auch gemeinsam Hand in Hand. Und keiner ist ja davon ausgegangen, dass wir hier gerade von einer chronischen Krankheit oder von diesen 17 Jahren, wie sie dann kam, sprechen. Und ich glaube, dass da alle noch recht mutig waren. Natürlich sehr erschreckt. Ich weiß, meine Eltern waren wirklich so, oh nein, was ist das? Jetzt haben wir hier diesen schlimmen Krankheitsfall, diese schlimme Diagnose. Aber erstmal waren alle sehr mutig und, glaube ich, recht guter Dinge.
Wahrscheinlich auch, weil man vielleicht annehmen würde, Hirnhautentzündung, das hört man ja auch mal, das kann durch einen Zeckenbiss oder sowas kommen. Und das ist vielleicht also schon schlimm, aber eben nichts, wo man denkt, das bleibt. War das da wahrscheinlich auch irgendwie so eine Einstellung? Ne? Also kann ich mir vorstellen.
Genau, also man war ja natürlich auch gleich darauf aus, okay, lass uns herausfinden, woran liegt das, woher ist es gekommen? Und genau eben der Zeckenbiss war immer wieder Thema. Man hat bis zum Ende nie herausgefunden, wodurch das kam. Und das haben sich auch noch mehrere Hirnhautentzündungen dazu gesellt. Und es war halt tatsächlich nie klar, woran das lag. Und die Diagnose stand dann erstmal so für sich da.
Irgendwann war allen ja in der Familie dann klar, Elli ist schwer krank und das ist eben nicht nur die Hirnhautentzündung. Und sie musste in ein Krankenhaus für schwerstbehinderte Kinder. Was war denn da für dich das Gefühl, sie da zu besuchen?
Das ist für mich eine sehr schwere Zeit immer gewesen, weil ich halt dadurch, dass ich jünger war, meistens irgendwie auch immer mitgekommen bin. Und sie passte da einfach nicht rein für mich. Das fühlte sich immer so an, als ob sie hier irgendwie nicht hingehört. Sie galt als schwerbehindert und war da ja auch richtig aufgehoben, aber sie war einfach nicht so. Man hat es ihr von außen gar nicht so unbedingt direkt angesehen. Und ich habe sehr, sehr viel Zeit, ich habe irgendwie Berührungsängste dort gehabt, weil ich einfach auch noch sehr jung war. Und dann oft war es auch so ein bisschen, ja, spiel doch da mit den anderen. Aber ich war irgendwie, ist mir das sehr schwer gefallen. Und ich glaube heute auch, einfach weil es mir, weil ich es komisch fand, sie dort mit einzustufen und einfach zu sehen, dass sie dorthin gehört, weil sie einfach nicht hinpasste. Ne?
Wie bist du da mit diesen Gefühlen umgegangen? Ich meine, ihr wart eine gläubige Familie. Du hast als Kind irgendwie auch von Gott gehört. Hast du dich da an Gott gewandt in diesen Situationen mit dem Gefühl?
Ja, mit allem eigentlich. Einfach, weil ich es auch so gelernt hatte, weil es mir so beigebracht wurde, dass man einfach immer zu Gott läuft. Und für mich so ein ganz wichtiges Ventil ist, irgendwie rauszugehen. Und ich weiß auch, kann mich gut erinnern, dass ich noch ganz, ganz jung war und dann so meine Bibel unterm Arm hatte und dann irgendwo in irgendwelche Waldstücke oder in irgendwelche verlassenen Wiesen und einfach das Gefühl hatte, ich habe ganz, ganz oft so in den Psalmen was gelesen, einfach, ich hatte das Gefühl, da muss ich hin, hier bin ich richtig, hier, das ist ein Ventil, was auch sehr gut ist. Ich bin heute sehr dankbar dafür, dass man mir das so beigebracht hat und dass ich das auch immer so praktizieren konnte.
Kannst du sagen, ob Ellie selber vielleicht auch ähnlich damit umgegangen ist? Ist sie auch irgendwie, ja, war sie dazu fähig, in der Lage, mit Gott irgendwie so zu kommunizieren wie du, Bibel zu lesen?
Genau, ihre Bibel ist tatsächlich eine Legende. Sie hat so viel Zeit mit ihrer Bibel verbracht wie mit nichts anderem. Und man kann in ihrer Bibel eigentlich nicht einfach so aufblättern und lesen, weil sie hat sie komplett gestaltet. Sie hat so viel Zeit mit ihrer Bibel verbracht. Einfach, ich glaube, weil es ihr auch mit den Jahren hat sie einfach heftig abgebaut, auch von dem Kognitiven her. Und für sie war es, glaube ich, sehr, sehr schwer zu lesen und zu verstehen und im Text richtig sich zu vertiefen. Aber trotzdem war es für sie ganz wichtig, sich mit der Bibel zu befassen. Und dann hat sie angefangen, da alles Mögliche reinzukleben und das zu gestalten und zu markieren bis zum geht nicht mehr. Also ihre Bibel ist wirklich ein richtiges Abenteuer. Da muss man sich Nachmittag Zeit nehmen und dann kann man sich das angucken. Es ist schon fast mehr Bilderbuch als Bibel. Es ist ganz, ganz spannend. Auch es erzählt so viel von ihr jetzt, ne? Und das war zu 100% ihr Ventil, sich zurückzuziehen und irgendwie auf ihre Art und Weise mit Gott zu beschäftigen.
Du hast schon gerade gesagt, sie hat immer mehr abgebaut. Wie schnell hat sich denn die Krankheit verändert? Wie war so der Verlauf bei Ellie?
Ja, zu ihrer, die Hirnhautentzündung hat halt ihr Kurzzeitgedächtnis kaputt gemacht, wie ich anfangs erwähnt hatte. Aber dazu kamen auch epileptische Anfälle, recht große Krampfanfälle oder auch kleinere. Das war schon, sehr, sehr schwierig. Auch einfach, das hat den Alltag sehr, sehr dominiert. Hat sie auch einfach ja oft dann für längere Zeit auch komplett ausgenockt. Sie konnte da dann nicht viel machen. Oder zum Beispiel auch die Psychosen, die irgendwann dazu kamen. Also es hat sich einfach wirklich, ich weiß, nach, keine Ahnung, ein paar Jahren hatte ich irgendwann geguckt und das Gefühl gehabt, heftig, es ist eine Abwärtsspirale. Es kommt immer mehr dazu. Es kommen immer noch Diagnosen dazu. Sie hatte Diabetes, dann hatte sie das Stiff-Person-Syndrom. Also sie ist einfach umgefallen, weil ihre Muskeln so eine plötzliche Steifheit hatten. Und es kam immer mehr und immer mehr und es war wirklich eine Abwärtsspirale. Das kann man gar nicht anders beschreiben.
Psychosen, das klingt irgendwie sehr, ich kenne mich damit nicht aus. Für mich klingt das schon fast gruselig. Kannst du ein bisschen erklären, wie das ist, wenn jemand eine Psychose hat?
Es ist gruselig. Es ist tatsächlich, finde ich, genau das Wort, das man dafür nehmen kann, weil ein Mensch zu 100% die Kontrolle über seinen Körper verliert. Es gibt natürlich ganz verschiedene Formen von Psychosen, aber bei ihr waren es halt wirklich, sie hatte null die Kontrolle über das, was sie macht. Sie hatte eine ganz, ganz, ganz andere Persönlichkeit. Sie hat unfassbar viel geschrien, war auch recht viel gewaltbereit. Also es war sie war einfach komplett entstellt und es hatte mit ihr nichts zu tun. Also das fällt uns auch bis heute allen schwer, da irgendwie eine Verbindung zu ihr zu sehen, weil Psychosen einen Menschen so sehr entstellen. Er tut Dinge, die er eigentlich nie tun würde. Und selbst ihr Blick, ihre Stimme, alles war anders. Also das war schon wirklich beängstigend, auch gerade als ich noch jünger war. Und tatsächlich haben wir auch alle gesagt, selbst wenn man dann erwachsen ist, ist es nichts, was man einfach so hinnimmt. Also davon mussten wir uns auch immer lange erholen, wenn dann wieder ein Schub da war.
Ihr anderen hattet bestimmt Angst davor, auch dass so eine Psychose wiederkommt, kann ich mir vorstellen. Wie war das denn? Was hat das mit euch gemacht? Hat das euch als Familie enger zusammengeschlossen? Oder wie seid ihr damit umgegangen?
Tatsächlich hat der ganze Krankheitsweg, also dieses Ganze, es als Familie zu erleben, uns ganz heftig zusammengeschweißt. Das war wirklich ein Weg, den wir gemeinsam gegangen sind. Auch aus freien Stücken. Es war nicht so, dass das irgendwie unsere Eltern gefordert hätten oder so, aber es war einfach etwas, da sind wir zusammen durchgegangen. Wir haben ein ganz intensives Gefühl von Zusammenhalt und von Zugehörigkeit. Und das war etwas, was wir gemeinsam gemeistert haben. Und dann war man eben auch verbunden in diesen Gefühlen, ja, von Angst, von Schmerz, von später, von Verlust. Also es war wirklich alles etwas, was man geteilt hat. Trotzdem haben wir immer gemerkt, jeder hat seine eigene Art und Weise, damit umzugehen und auch seine eigenen Möglichkeiten oder Ideen, Sachen zu verarbeiten und auch seine eigene Perspektive. Also jeder von uns könnte ein Buch darüber schreiben und wird sich ganz anders anhören. Das ist das Interessante, dass ja jeder da eine ganz andere Perspektive auf das Erlebte hat.
Gab es da in dem Ganzen, was so unglaublich schwer war, trotzdem auch noch schöne Momente, also neben dem Zusammenhalt natürlich, aber sowas wie was Leichtes, wie in den Urlaub fahren, Ausflüge machen, gab es sowas noch?
Ja, ganz viel sogar. Manchmal, wenn ich mir das jetzt angucke, dann scheint das so in der Summe 17 harte Jahre zu sein. Und das war es auch. Aber wenn ich mir das manchmal vor Augen führe und diese ganze harte Zeit Revue passieren lasse, denke ich, aber gleichzeitig waren das so viele schöne Momente. Wo waren die alle? Die waren genauso da. Das war in der gleichen Zeit. Und manchmal bin ich jetzt ganz baff, wenn ich mich an etwas erinnere und merke, ach, das war doch genau auch dann. Das war alles dann. Also wir haben es tatsächlich immer geschafft, die schönen Dinge genauso wahrzunehmen und zu leben, das Leben zu zelebrieren, Feste zu feiern. Also Lachen hat einfach nie bei uns irgendwie aufgehört. Das Leben zu feiern, sich am Leben zu freuen. Manchmal hatte ich das Gefühl, wenn man das von außen anguckt, ist das etwas, was man nicht verstehen kann, was vielleicht auch etwas schizophren aussieht, so als Familie, weil es irgendwie so einmal das und einmal das. Aber wir konnten das immer gut irgendwie vereinen und das war so unsere gemeinsame Sprache, unser gemeinsames Ding, das hat gut funktioniert und war auch, glaube ich, sehr wichtig. Wenn der eine das vielleicht auch mal ein bisschen phasenweise verlernt hat, konnten die anderen ihn dran erinnern oder einen halt wieder mitziehen.
Wie war das so mit anderen Menschen, die auch gläubig vielleicht waren in der Gemeinde oder so? Waren die auch eine große Unterstützung, die euch da irgendwie ermutigt haben?
Ja, phasenweise natürlich. Also ich glaube, dass man wenn man ein Zuhause in einer Gemeinde hat, dass man da etwas ganz Wertvolles hat, weil Gemeinde einen unterstützt oder so eine Kirchenzugehörigkeit einen da ja wirklich auch tragen kann und für einen da sein kann und auch praktisch unterstützen kann. Da würde ich schon sagen, dass das sehr bedeutungsvoll war, immer schon. Also Gemeinde und Kirche hat schon eine sehr große Bedeutung für uns. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man da, glaube ich, so ein Zuhause hat oder irgendwie Menschen, die für einen da sind.
Gehalten ist auch durch die Gemeinschaft.
Genau.
Jetzt machen wir mal einen Sprung. Und zwar bist du ja irgendwann dann auch erwachsen geworden und von zu Hause ausgezogen. Du hast geheiratet. War das eine Erleichterung für dich, aus deinem Elternhaus raus zu sein und nicht mehr die ganze Zeit diese Konfrontation mit der Krankheit zu haben?
Ja, ich glaube, wenn man in einer Familie lebt, wo chronische Krankheit zu Hause ist, dann kann man das ganz gut nachvollziehen, dass es einerseits zum Leben gehört, das ist total normal, aber wenn man dann merkt, okay, als ich das alles so anbahnte, dass ich ausziehe, habe ich mich einerseits gefühlt, als würde ich sie im Stich lassen, so meine Eltern und Elli. Auf der anderen Seite habe ich eine so große Erleichterung empfunden, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin jetzt nicht mehr direkt da, ich höre nicht jedes Geräusch sofort, ich bin nicht immer sofort da, auch wenn ich, sobald ich wusste, okay, es ist irgendwas, bin ich sofort mit meinem Fahrrad zu meinen Eltern geflitzt und mir war es auch wichtig, in unserem Dorf wohnen zu bleiben, damit ich einfach die Möglichkeit habe, immer sofort da zu sein. Aber trotzdem waren das 5 Jahre, die ich halt außerhalb von zu Hause war oder außerhalb von meinem Elternhaus, da habe ich schon ein bisschen durchgeatmet. Also das war schon wichtig für mich. Meine Mutter und gerade auch meine Eltern, die hatten das immer uns wichtig gemacht, dass es nicht unsere Aufgabe ist, da halt so mit drin zu sein. Und deswegen war das, glaube ich, auch eine wichtige Zeit für mich, da einmal so durchzuatmen.
Das heißt, deine Eltern haben auch die Verantwortung irgendwie ein Stück weit von deinen Schultern genommen, die du vielleicht verspürt hast.
Genau, einfach weil, das war immer klar, das ist gar nicht unsere Aufgabe, da jetzt die Position der Eltern einzunehmen oder irgendwie. Nur einfach, das ist so dieses, wenn man so nah zusammen ist, dann geht man da zusammen durch. Und da hatte ich schon das Gefühl, die Verantwortung auch haben zu wollen oder da mittragen zu wollen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig.
Du hast dann geheiratet. Wie schaut's da aus? Konntest du da mit deinem Ehemann gut über diese Dinge reden, die dich da beschäftigt haben?
Also ich glaube, ich habe selber sehr, sehr lange gebraucht, bis ich selber verstanden habe, was sind denn das eigentlich für Sachen, die ich da erlebt habe und die ich verarbeiten muss, weil ich war gerade mal 9, als das alles losging und für mich war das alles total normal. Für mich gehörte das alles halt so zum Leben und zu meinem Weg dazu. Und ich habe selber sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, ach so, das ist eigentlich etwas, was ich vielleicht jetzt im Erwachsenenalter angehen sollte, verarbeiten sollte. Und ich muss auch sagen, dass er ist dazugekommen als, ja, so mitten rein. Er musste sich halt sehr oft vorstellen, weil meine Schwester jedes Mal überrascht war, oh, wer ist denn das? Der hatte da einen recht langen Start in unserer Familie, weil sie halt immer vergessen hat, dass das mein Freund ist. Und das war für sie auch ein bisschen schwer, dass ich jetzt einen Freund haben soll. Und ja, er ist irgendwie direkt mittendrin gewesen und deswegen war das jetzt gar nicht so, okay, ich muss ihm da erst noch was erklären oder ihn da mit reinnehmen. Er war ja schon direkt irgendwie mittendrin und ich glaube, das Verarbeiten kam erst viel, viel später alles. Das war so und da sind wir schon, da bin ich einfach ein Alleingänger. Ich bin da sehr viel, ziehe mich da sehr viel für mich zurück. Aber es gab schon sehr, sehr besondere, wichtige Momente, wo ich einfach gemerkt habe, okay, da ist mir sein Rat sehr wichtig. Da ist seine Reflexion, seine Perspektive Gold wert für mich. Ne?
Und was hat das dann mit deinem Glauben an Gott gemacht? Du warst nicht mehr in deinem gewohnten Umfeld mit deinen Eltern, zu Hause, eigenes Leben, neue Familie, Ehemann. Habt ihr beide den Glauben weiter irgendwie verfolgt und weitergetragen für euch?
Ja, also der Glaube ist einfach unser ganzes Leben schon Thema und auch für uns beide gemeinsam, auch für uns als Familie. Aber wir haben ganz viele verschiedene Phasen einfach erlebt. Und ich glaube, teilweise sind wir da auch gemeinsam durch bestimmte Etappen gegangen, die sehr wichtig waren und haben viel Veränderung erlebt und unfassbar viel Entwicklung. Und ich glaube, so meine Konfrontation mit, da ist einmal mein Glaube und da ist das, was ich erlebt habe, ist natürlich mein Weg, aber das hat auch ganz, ganz viel mit uns gemacht. Also das hat auch ganz viel mit uns als Paar zu tun und mit unserer gemeinsamen Entwicklung.
Irgendwie hat deine Geschichte ja auch dann deinen Glauben mehr oder weniger erschüttert. Du hast mal ausprobiert, wie es ohne Gott ist, wenn ich das mal so sagen darf. Erzähl doch mal, wie kam es denn dazu?
Irgendwann war es für mich einfach tatsächlich nicht tragbar. Also ich hatte das Gefühl, dass meine Fragen und meine Unsicherheit in Bezug auf Gott und die Realität, die mich umgeben hat, mich einfach völlig eingenommen hat, mich auch einfach überfordert hat. Das war, ich hatte so viele Zweifel und so viele Fragen, weil natürlich bin ich immer zu Gott gelaufen, aber irgendwann habe ich mich gefragt, ja, aber warum macht er denn nichts? Warum passiert denn nichts? Weil ich, wie gesagt, ich bin christlich aufgewachsen. Für mich ist die Instanz von Gott und von seiner Hilfe so präsent gewesen, aber da kam nichts. Und das hat sich sehr, sehr schwer angefühlt. Ich fand das schwer mit dem, was ich glaube, mit dem Gott, der hilft und der sieht und der unterstützt und der vor allen Dingen ja auch heilt. Das passte alles nicht mehr zusammen. Und das hat sich so immer mehr in meinem Kopf bewegt und bewegt und bewegt. Und ich habe gemerkt, ich habe mich selber auch sehr verändert durch diese ganzen Zweifel und diese Unsicherheit. Ich bin eigentlich ein sehr, sehr optimistischer Mensch. Aber diese Unsicherheit hat mich zu einem richtig pessimistischen Menschen gemacht und auch richtig zynisch. Irgendwann sagte mein Mann zu mir, boah, du bist so ein negativer Mensch und so sarkastisch und so zynisch geworden. Und ich war ganz empört, von wem spricht er denn da? Das hat doch mit mir nichts zu tun, weil ich bin ja eigentlich ein fröhlicher, ein optimistischer Mensch. Und dann sind mir tatsächlich die Augen aufgegangen. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach diese Zweifel und dieses, naja, Gott hilft ja sowieso nicht. Ich gehe hin und suche seine Hilfe, suche irgendwie seine Unterstützung, aber es kommt nichts, irgendwie passiert nichts. Es wird halt immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und das hat in mir einfach das so viel bewegt und so viel verändert. Und festgehalten habe ich trotzdem erstmal immer noch die Überzeugung von dem, ja, was ich gelernt hatte. Und gleichzeitig habe ich mich aber innen drin schon total verändert. Und dann war es einfach wichtig, da mal wach zu werden und ja, so ein bisschen ja, wachgerüttelt zu werden und zu merken, ich bin da gerade wo ganz anders unterwegs innerlich schon, als das, was ich eigentlich theoretisch immer noch glaube.
Das heißt, du hast schon noch irgendwie geglaubt, dass es einen Gott gibt in der Phase oder wie war das bei dir?
Genau, also für mich war dieses Gefühl zu sagen, ich glaube nicht, dass es Gott gibt, das war ein Riesending, als ob man so, das kann man nicht sagen, schon gar nicht, wenn man ein Pastorenkind ist und so sehr mit Glauben konfrontiert ist. Aber es gab irgendwann ein Gespräch, da war ich so voller Wut und voller Ärger, weil ich einfach nicht verstanden habe, was ist denn? Wir beten, was beten wir denn Falsches? Warum passiert nichts? Warum fällt sie und fällt und alles wird immer schlimmer? Und dann habe ich es irgendwann einfach ausgesprochen, das kann ich noch sehr gut dran erinnern, habe einfach gesagt, ja, aber vielleicht gibt's Gott ja gar nicht. Und das war, ich weiß, ich habe mich selber wahrscheinlich mehr erschreckt als mein Mann in dem Moment. Und ich war so, oh nein, jetzt habe ich es gesagt. Und das war aber das, was ich einfach so lange schon in mir bewegt hatte, weil ich einfach, weil die Zweifel und die Unsicherheit und dieses Gefühl von Verlassensein einfach so übermächtig war, dass es irgendwann dann einfach rauskam und ich gemerkt habe, ja, aber vielleicht gibt es ihn ja überhaupt gar nicht. Und da hatte ich dann das Gefühl, oh, jetzt habe ich einen Boden betreten, da war ich noch nie, da habe ich mich nie hingetraut. Und dann kam, ja, ein gutes Jahr, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, das einfach dunkel war, weil ich das Gefühl hatte, ich habe eine Tür aufgemacht, so als Resultat von all dieser Verzweiflung, von diesem, diesen bitteren Gefühlen, irgendwann auszusprechen, ja, aber vielleicht gibt es ihn ja überhaupt gar nicht. Oder wenn es ihn gibt, dann möchte ich vielleicht gar nicht an ihn glauben, weil er hat ja eh kein Interesse, irgendwie da zu sein und uns zu helfen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen eine Tür, die ich dann geöffnet habe, wo ich immer, genau wie du vorhin auch gesagt hast, ausprobiert habe dann mal, wie ist das denn, wenn man es tatsächlich nicht glaubt. Aber das hat nicht lang gehalten.
Wie sah denn dieses Ausprobieren aus?
Dunkel, einfach dunkel. Es war einfach für mich, wir sind auch in der Zeit nirgendwo hingegangen, wir haben keine Kirche besucht und für mich, ich war tatsächlich so unruhig und so innerlich aufgewühlt wie noch nie zuvor. Also ich hatte ja schon vorher gedacht, es würde mir schlecht gehen, aber in der Phase habe ich einfach gemerkt, oh wei, es ist sehr weit weg und es ist noch dunkler und noch trauriger hier, als es vorher schon war. Und das war sehr wichtig. Ich habe einfach, es war mir egal, was um mich herum passiert und welche Entscheidung ich treffe. Das war mir alles einfach egal, aber es war eine sehr, sehr traurige Zeit.
Miriam Löwen, du bist Autorin des Buchs Mutig und Stark. Und da geht es um deine Schwester Ellie, aber auch um dich selbst und um deinen Glauben. Du hast deinen Glauben verloren oder man könnte auch sagen zeitweise aufgegeben. Aber du hast auch zurückgefunden zu Gott. Wie sah das aus? Wie hat das geklappt, dass du zu ihm zurückgefunden hast?
Das hat witzigerweise irgendwie genauso geklappt, wie ich auch rausgekommen bin. Also es war irgendwie genau der gleiche Weg, als ob es auch so vielleicht wichtig war. Ich habe einfach gemerkt, dass sich Gott anfängt, wieder in mir zu bewegen, in meinem Kopf, so wie vorher die ganzen Zweifel und die Unsicherheit, ist irgendwann in mir ein Gefühl von Sehnsucht entstanden. Und ich habe einfach gedacht, was vermisse ich denn? Und das hat wirklich lange gedauert, bis ich irgendwann mir einfach eingestehen musste, so wie ich mich irgendwann getraut habe, laut auszusprechen, vielleicht gibt's Gott ja gar nicht, so musste ich irgendwann einfach einmal laut aussprechen, ich vermisse Jesus, ich vermisse es zu glauben, weil das einfach die Wahrheit ist und weil man die Wahrheit nicht einfach verdrehen oder aufgeben kann. Wenn etwas wahr ist, dann bleibt es wahr, auch ob ich es glaube oder nicht, aber es ist ja wahr. Und es war wirklich ein Gefühl von Sehnsucht und ich hatte das Gefühl, dass Gott einfach in mir so arbeitet und in mir sich bewegt. Und dieses, der Wunsch, an Gott zu glauben, einfach wach wurde irgendwie immer mehr und mehr. Und es war wirklich dieses Vermissen. Ich habe es irgendwie vermisst, weil ich das Gefühl hatte, ja, aber es ist ja schon dumm, nicht an Gott zu glauben. Es ist einfach, es funktioniert nicht besser.
Und wie sah das dann konkret aus? Also hast du wieder mehr Bibel gelesen, hast gebetet oder ja, wie war auch die Veränderung dann spürbar in deinem Leben?
Also in erster Linie wurde aufgeräumt und das war für mich so wichtig, weil einfach alles das, was ich in meinen Überzeugungen von Glauben und von Gott hatte, habe ich ja in Kindertagen gelernt, ehrlich gesagt. Und dann kam das Leben, das mir passiert ist und all die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich hatte ja das Gefühl, das passt alles gar nicht mehr zusammen. Natürlich sind das Wahrheiten, die immer noch stimmen. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt selber herausfinden. Ich möchte nicht einfach nur, klar, ich habe es vermisst, an Gott zu glauben. Ich habe Jesus vermisst. Aber ich brauchte jetzt einen Weg, wo ich das alles vereinen kann, wo das alles zusammenpasst, wo ich nicht einfach nur sage, okay, da sind doofe Sachen, die ich erlebt habe, aber egal, auf der anderen Seite glaube ich mal an Gott, sondern für mich musste das zusammenpassen. Das musste alles in ein Herz passen und ich wollte nicht das eine in eine Kiste karren, all die Erfahrungen und sagen so, das steht hier am Rand und dann ist mein Herz ganz mit Jesus voll, sondern für mich war das, Jesus muss in das reinkommen, was ich erlebe, in meinen Alltag. Und das war ganz wichtig, weil ich dann richtig gemerkt habe, wie Gott einfach aufgeräumt hat mit ganz vielen Überzeugungen von davon, wie Glaube aussehen muss, von all den Erwartungen, die wir stellen. Und da war so viel Chaos in mir. Und das war eine ganz, ganz wichtige und besondere Zeit, auch eine harte und herausfordernde Zeit, weil für mich war klar, ich gehe jetzt nicht einfach zurück da, wo ich war, sondern Ich möchte, dass mein Glaube funktioniert inmitten von meinem Alltag und nicht immer dieses Schwanken zwischen, das ist mein Glaube und das ist mein Alltag. So hat es sich halt lange angefühlt. Ich brauchte da ein Vereinen von beiden und deswegen war es eine lange Zeit erstmal ein Aufräumen von all dem, was ich gelernt habe. Ganz viel Hinterfragen an dem, wie mir Dinge beigebracht wurden oder wie ich bis jetzt Dinge verstanden hatte. So ging es erstmal zurück und irgendwann hatten wir eine ganz große Veranstaltung, die echt besonders war, wo mein Mann und ich beide irgendwie dann richtig das Gefühl hatten, dass Gott uns einfach ruft, dass Gott uns ganz nah zu sich zieht. Und wir haben beide ein so tiefes Ja irgendwie nochmal entwickelt. Das war wirklich ein sehr intensives Wochenende. Und das war sehr besonders, weil wir einfach festgestellt haben, es geht nicht ohne. Also wir entweder ganz und wirklich ganz und gar oder gar nicht. Und das war sehr wichtig für uns.
Wie hast du denn Gott dann nochmal anders kennengelernt? Was würdest du sagen? Wie war Gott für dich vorher und wie war er dann danach?
Ich würde mal sagen, dass vor allen Dingen meine Position vor Gott sich neu sortiert hat, weil Gott selber sich ja gar nicht verändert. Aber mein Bild von ihm war so, ich hatte irgendwie das schon das Gefühl, dass, ja, aber wir, keine Ahnung, wir machen doch so viel. Wir arbeiten in der Kirche mit oder ich habe doch so viel Bibel gelesen. Und dann ist mir immer mehr aufgefallen, ich knüpfe ja an seine Hilfe bestimmte Bedingungen. Das heißt, ich habe irgendwie schon die Position oder das Verständnis davon, dass ich die Dinge erarbeite. Wenn man es ganz ehrlich sieht, dann ist es irgendwie das Gefühl gewesen von, aber warum? Warum hilfst du nicht? Weil wir machen ja irgendwie auch was oder ich bleib bei mir, ich mache doch auch etwas, warum du dann nicht so? Und da musste Gott einfach kräftig aufräumen in mir, dass man nichts verdienen kann von seiner Gnade oder von seiner Hilfe oder von der Heilung. Es gibt keine Stempeluhr bei ihm. Wir investieren nicht, damit er macht. Und das war sehr, sehr wichtig für mich zu verstehen. Oder überhaupt, was für ein Riesenschwall an Erwartungen ich mitbringe, wenn ich zu ihm komme. Und dass ich einfach immer wieder etwas will und etwas will und etwas will. Und das war sehr, sehr wichtig für mich, seine Souveränität ganz neu zu verstehen und zu verstehen, dass ich eben nicht die Dinge in der Hand habe und die Kontrolle abzugeben. Und für mich war Vertrauen eine so große Lektion, neu zu lernen, wie ein Kind zu vertrauen, einfach abzugeben und nicht die Kontrolle haben zu wollen.
Nur kurz nachdem du dich wieder für Gott entschieden hast oder dich nach ihm ausgestreckt hast, sage ich lieber, ist deine Schwester Ellie dann gestorben. Wie kam es denn dann dazu?
Ja, das war tatsächlich erstaunlich kurz danach. Ich denke manchmal, das war mutig getaktet von Gott, weil er musste wissen, dass das schon sehr fest steht, meine Entscheidung oder meine Sicherheit in ihm. Das war Ende November, da hat mein Papa Geburtstag und wir hatten irgendwie ganz viel Freude an Geburtstag feiern und wie gesagt, wir zelebrieren Feste sehr gerne. Und dann haben wir noch gefeiert und dann war irgendwie, gab es noch allerhand Zwischenfälle. Und am nächsten Tag, mein Papa hat noch einen Zwillingsbruder, waren sie kurz dort und hatten Ellie noch mitgenommen und kamen nach Hause. Und dann ist sie einfach, hatte einen epileptischen Anfall und bei den großen Krampfanfällen musste sie öfter erbrechen. Und das gab es tatsächlich in den ganzen Jahren öfter mal. Das war jetzt nicht das allererste Mal. Und das war immer die Gefahr von, dass das Erbrochene oder die Zunge halt nach hinten fallen kann im Hals. Und das war so ein bisschen, okay, da müssen wir schnell reagieren. Und dann hatte sie einen Anfall und meine Eltern, die sind gerade erst nach Hause gekommen. Sie hatte noch die Tabletten in der Hand, die sie nehmen wollte. Und meine Eltern haben es aber nicht geschafft, sie umzudrehen, weil sie so dolle gekrampft hatte. Und dann ist sie halt einfach irgendwann ohne Luft geblieben. Und dann hatte mein Mann noch gesagt, boah, irgendwie, irgendwas ist da unten. Und wir saßen oben gerade im Wohnzimmer. Und ich war aber so, nee, da ist nichts. Aber mein Mann hört irgendwie sehr gut und war dann so, doch, ich glaube, da ist irgendwas. Und ich war aber so, nein, was soll da schon sein? Ja, und dann kam meine Mutter plötzlich hochgestürmt und rief nur, Ellie stirbt. Und dann bin ich natürlich runtergerast und Papa war dann da schon am Telefon mit dem Rettungswagen oder mit dem Krankenwagen verbunden und ja, war dann schon mit der Herzmassage zugange und dann ging das alles ganz, ganz schnell. Und sie konnten zwar wieder einen Herzschlag erzeugen, aber dann kamen halt 10 Tage in der Intensivstation und dann war es alles ein bisschen schwer abzuwägen, weil wir natürlich, ich meine, klar, sie war noch sehr, sehr jung.
Wie alt war sie?
32, genau. Und es war natürlich aus der Perspektive einfach eine junge Frau und natürlich müssen wir das Leben zu jedem Preis erhalten. Aber für uns war das alles ein bisschen was anderes. Für uns war es deutlich umfassender, die ganze Geschichte und das ganze Bild. Ja, und es war halt von Anfang an nicht absehbar, inwieweit sie lebensfähig wäre. Natürlich war aber klar, mit den Geräten, so wie sie jetzt angeschlossen war, kann man das Leben erstmal erhalten oder ihren Herzschlag erhalten. Und da gab es so ganz viele verschiedene Phasen. Da gab es dann Leute, die einfach so ein sehr ganz wunderbare Pfleger. Und der eine hat uns dann doch so sehr darauf hingewiesen, dass es sehr wohl ein Leben ist, auch wenn man halt einfach an Geräte angeschlossen ist. Aber sie ist ja einfach so jung. Und genau, das war für uns alles eine sehr, sehr schwierige Zeit, bis meine Eltern dann irgendwann entschieden haben, dass man die Geräte einfach ausschalten sollte oder ausschalten darf. Beziehungsweise hat man einfach nach und nach alles ein bisschen runtergefahren und hat ihr ermöglicht, wenn es noch selber eine Möglichkeit gibt, irgendwie zu leben, dann würde das vielleicht klappen. Aber so ist sie dann gestorben, nach 10 Tagen auf der Intensivstation.
Das war bestimmt sehr, sehr hart auch für dich. Warst du da nah dran und konntest gut Abschied nehmen?
Abschied nehmen konnte ich sehr gut. Das war wirklich besonders. Wir waren alle sehr, sehr nah dran. Das war auch wieder ein wirklich besonderer Abschluss als Familie so von dieser ganzen Zeit. Ich hatte auch tatsächlich das Privileg, das war für mich sehr, sehr besonders, die letzten Stunden wirklich bei ihr zu sein und zuzugucken, wie einfach so ihr Blutdruck immer weiter runterfällt. Das war schon wirklich sehr, sehr bewegend und auch sehr besonders. Und mich einfach so von ihr verabschieden zu können, das war schon wirklich schön. Aber die 10 Tage davor waren sehr turbulent, weil ich irgendwie noch total fokussiert war auf dem Gedanken, ja klar, hey, wir haben schon ganz viele schlimme Dinge erlebt, das wird wieder. Also ich brauchte deutlich länger als alle anderen, um mich darauf einzulassen, dass sie wirklich, wirklich gerade vielleicht stirbt. Und als dann meine Mutter irgendwann hochkam und gesagt hat, so, alles wird jetzt ausgemacht und Ellie wird sterben, das war für mich ein ganz, ganz schrecklich dunkler Moment. Also in meinem Leben habe ich noch nie so eine blanke Angst und so einen großen Schmerz empfunden, weil ich war so fassungslos. Nicht nur, weil ich meine Schwester verliere, sondern auch einfach, weil das so ein trauriges Ende war und ich einfach immer noch so sehr mit dem Wunsch erfüllt war, irgendwie wird es doch vielleicht nochmal gut und das kann nicht einfach alles sein. Gott wird das doch wieder in Ordnung bringen und wir wollten doch allen erzählen, was für großartige Dinge Gott tut und was er hier getan hat. Und das war einfach nur die Abwärtsspirale und das große Ende davon. So hat es sich tatsächlich leider entwickelt.
Das heißt, da kam dann eine Zeit vom Trauern. Ja, wie war diese Zeit für dich? Wie hast du getrauert und was hat dir geholfen?
Beim Trauern habe ich irgendwie viel gelernt. Ich hatte das Gefühl, da sehr authentisch unterwegs sein zu müssen. Also für mich war es ganz, ganz wichtig, der Trauer mit offenen Armen zu begegnen und zu sagen, okay, wir setzen uns damit jetzt auseinander. Gar nicht so sehr mit diesen 17 Jahren, die sie hatte, das hat eine ganze lange Zeit wirklich geruht, sondern einfach den Verlust zu betrauern. Ich mag es so gern in der Bibel, die Geschichte von Jesus und Lazarus, wo der stirbt und Jesus dann zum Grab geht. Wenn man die Bibelgeschichte kennt, dann kennt man das, ich spoiler jetzt. Jesus geht hin und ruft Lazarus aus dem Grab heraus und ich habe die Vermutung, dass Jesus diesen Plan hatte, als er dahin gegangen ist und trotzdem ist er auf dem Weg zu diesem Grab und weint. Und das hat mich irgendwann so berührt, weil ich dachte, das ist völlig, völlig in Ordnung. Das ist ganz, ganz wichtig, es zu beweinen. Und ganz viele Menschen sind uns dann halt entgegengekommen mit, ja, aber wieso, sie ist doch jetzt bei Jesus und jetzt geht es ihr doch besser und jetzt hat sie das doch alles nicht mehr. Und für mich war das, ja, das ist wahr, absolut. Und trotzdem, wenn sogar Jesus sich die Freiheit nimmt, obwohl er weiß, den rufe ich gleich mit seinen Tüchern aus dem Grab heraus und er erlaubt sich trotzdem, das zu beweinen, dann darf ich auch in Angesicht von all diesen Dingen, die auch wahr sind, nämlich, dass sie es besser hat bei Jesus und dass es ihr dort gut geht, darf ich das beweinen. Ich darf den Verlust und den Schmerz fühlen. Und das kam, ich habe gemerkt, dass sowas sich nicht ankündigt. Also das kam mitten beim Arbeiten, weil ich jemanden gesehen habe, mit dem sie früher mal befreundet war. Oder es war einfach, ich hole aus dem Keller ein Marmeladenglas und sehe, oh heftig, das hat sie beschriftet. Das sind so all diese vielen kleinen Momente, wo man merkt, boah, das tut weh. Es ist wirklich traurig, dass jemand fehlt. Ne?
Ja, diesen Schmerz zulassen, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Und es ist richtig gut, dass du das konntest und so auch was über Gott gelernt hast. Hat diese Zeit dir noch was über Gott gelehrt? Auch dieser Schmerz, dass das im Endeffekt so passiert ist und kein Happy End wurde?
Ja, ich habe sehr, sehr viel über Gott gelernt, nämlich tatsächlich loszulassen. Meine Idee von den Dingen, wie sie sein sollten oder meinen Masterplan. Ich hatte das Gefühl, ich bin da total mit Gott unterwegs in meiner Vorstellung davon, wie die Geschichte doch eigentlich ausgehen könnte und als würde ich seine Interessen vertreten. Und jetzt hatte ich das Gefühl, wieso hast du die Seite gewechselt? Eigentlich hatten wir doch so viel. Unsere Hoffnung war doch so groß. Unser Glaube daran, dass das in Ordnung kommt, das war doch so, das war doch so richtig und so angebracht. Und dann hat es sich so anders entwickelt. Und für mich war es ganz wichtig, meinen Glauben jetzt wieder mit der Realität zu vereinen und nicht zu sagen, naja, okay, Haken hinter, weiter geht's, hier ist mein tralala fröhlicher Glaube, mein Weg mit Gott, sondern zu sagen, okay, was machen wir jetzt damit? Die ist die Geschichte jetzt ist ganz anders ausgegangen, als ich gedacht hatte. Wie kann ich denn jetzt in Anbetracht dieser Wendung authentisch weiter glauben? Und das war für mich ganz wichtig, weil ich da nochmal durch ganz wichtige Etappen und ganz besondere Schritte gegangen bin, zu verstehen, dass Gott viel größer ist als ich. Dass ich einfach meinen Plan abgeben muss und dass ich meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht zu meinem Lehrer machen darf. Dass meine Erfahrungen, die Erlebnisse, die ich hatte, nicht den Maßstab für Gottes Wege und für Gottes Handeln vorgeben. Und dass ich eben jetzt nicht Schlussfolgerungen ziehen darf, weil ich gemerkt habe, dass man sehr oft aus dem, was man erlebt im Leben, lauter Schlussfolgerungen zieht. Manche denken dann, okay, ich habe wahrscheinlich versagt oder mein Glaube hat versagt. Ich habe nicht genug geglaubt oder ich habe nicht genug von dem und dem und dem gemacht. Deswegen ist es nicht passiert. Oder auf der anderen Seite gibt es auch die Schlussfolgerung, Gott hätte versagt. Und das waren für mich alles Dinge. Ich wollte keine gefährlichen Schlussfolgerungen ziehen, sondern ich wollte einfach das so ehrlich wie es ist, nehmen und vor allen Dingen mich positionieren. Der Maßstab, wie Gott ist, verändert sich nicht. Ich glaube heute zu 100%, dass Gott Menschen heilt. Ich glaube auch, dass Gott Menschen vom Tod auferwecken kann, weil sich die Bibel nicht verändert hat. Und das, was Gott kann, hat sich nicht verändert. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und für mich war es wichtig, mein Bild von Gott nicht neu zu gestalten, nur weil ich bestimmte Dinge erlebt habe, sondern einfach zu sagen, das war richtig schlimm, das war richtig hart und Jesus damit reinzunehmen in die Verarbeitung. Auch gerade durch das Schreiben des Buches habe ich gemerkt, boah, dann gehe ich nochmal zu diesem kleinen Mädchen, zum Teenager-Mädchen und nehme mich einfach selber nochmal gemeinsam mit Gott an der Hand und spreche mir da einfach, einfach das Gefühl zu, nicht alleine zu sein, nicht verlassen zu sein, weil das einfach so ein großes Gefühl in meinem Leben immer war. Und das sind alles so Etappen, wo ich das Gefühl hatte, Gott möchte gar nicht, dass ich sage, naja, okay, komisch, besser nicht drüber reden. Dieses Gefühl, ich habe nicht das Mandat, die Geschichte zu erzählen, weil sie so schlecht ausgegangen ist. Ich hatte das Gefühl, umso mehr Menschen ich getroffen habe, dass das ganz viele Menschen so machen. Sie denken, oh Mist, meine Geschichte spricht nicht für Gott. Sie macht, als ob sie Werbung machen müsste, als ob wir in der Position wären, für Gott zu sprechen, als ob wir irgendwie für ihn gut einstehen müssten. Aber meine Geschichte muss nicht für Gott sprechen, sondern mein Glaube muss für Gott sprechen. Und das ist entscheidend. Wenn das, was ich erlebt habe, größer wird als das, was ich glaube, dann ist das, glaube ich, echt schwierig. Aber wenn ich es schaffe, unabhängig von dem, was mir im Leben passiert ist oder begegnet ist, mein Glauben an Gott zu leben, und zu gestalten. Ich glaube, das ist das Entscheidende an allem.
Du hast gerade schon gesagt, das Buch hat dir auch dabei geholfen, nochmal mit Gott zusammen da reinzugehen. War das auch ein wichtiger Schritt, nochmal zu trauern und wirklich alles zu verarbeiten dann für dich?
Ja, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich habe einfach in den 9 Monaten, in denen ich das Buch geschrieben habe, einfach geweint und geweint und geweint. Ich hatte halt in dieser Zeit, wie ich vorhin erzählt habe, wo ich so sarkastisch wurde, habe ich auch einfach gemerkt, heftig, ich habe verlernt zu weinen. Ich habe einfach die ersten Jahre so fürchterlich viel geweint. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe dann immer ganz lustigerweise gesagt, es ist einfach leer geweint, da ist nichts mehr. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass das ausstand, dass in dem Schreiben des Buches all das nochmal dran kam. Das Buch ist bis in seinen Kern ehrlich und das war mir sehr, sehr, sehr wichtig, dass ich eben nicht die Geschichte verändere oder anpasse oder schöner mache, damit sie sich gut anfühlt für die Menschen, die von dem Gott lesen wollen, der alles in Ordnung bringt. Und das ist einfach, glaube ich, deswegen vielleicht auch zwischendurch eine herausfordernde Lektüre, weil es eben einfach die absolute Realität beschreibt. Aber das ist wichtig, weil der Hoffnungsgedanke dabei kein bisschen zu kurz kommt. Und das ist einfach genau dieser Prozess in dem Buch gewesen, der da auch dann rauskommt, nochmal sich mit allem zu beschäftigen und die Dinge, ehrlich gesagt, auch einfach zu beweinen, die wir erlebt haben, wo in den Phasen, in denen ich einfach leer war und nicht mehr weinen konnte oder wie auch immer. Und einfach da nochmal durch diese ganzen Jahre durchzugehen, das war schon sehr herausfordernd, aber auch sehr schön.
Wenn du es so in 1-2 Sätzen zusammenfassen müsstest, was du dir wünschst, was Leser aus deinem Buch mitnehmen, was wäre das?
Ich glaube genau das, dass nämlich, wenn man Dinge erlebt, dass sie nicht der Maßstab sind für Gottes Handeln, dass wir nicht aus dem, was wir erleben, Schlussfolgerung ziehen, nicht unseren Glauben kürzen, sondern einfach weiter an den Gott glauben, der heilt und der alles kann.
Das ist ein richtig schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank dir für all das, was du berichtet hast, für deine Ehrlichkeit, dass du deine Geschichte bei uns erzählt hast. Ich wünsche dir, dass du weiterhin mutig und stark bleibst und ganz, ganz viel Segen und Kraft für dich und deine Familie weiterhin.
Dankeschön.
Das Buch Mutig und Stark von Mirjam Löwen ist im ERF Onlineshop erhältlich und in unserer Audiothek auf erfplus.de finden Sie diese Sendung und auch einen Link zur Homepage von Mirjam Löwen, wo Sie ganz viele weitere Angebote von ihr finden, zum Beispiel Postkarten auch zum Thema Trauern, Lieder, die sie geschrieben hat und das Buch. Mein Name ist Delia Emmerich und schön, dass Sie heute dabei waren.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.